Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hallo zusammen. Schönen guten Abend nach Starnberg und nach Heidelberg. Ich begrüße heute einen Gast, anders als sonst. Andreas und ich sind ja normalerweise gewohnt, seit langer, langer Zeit nur zu zweit. Wie der Zufall es so wollte, habe ich vor einigen Wochen ja, Andi, das hatte ich dir erzählt, jemanden kennengelernt und interessanter Typ. Der ist jetzt tatsächlich hier mit uns in unserem virtuellen Studio. Und ich stelle dir vor, den Philipp Lechleiter.
Hallo Philipp, sage ich auch erstmal. Grüße dich.
Hallo zusammen, freut mich.
Also, warum ist Philipp heute mit uns? Ich habe ihn auf einem Basketballspiel kennengelernt in Heidelberg und wir saßen zufällig nebeneinander und dann sind wir ein bisschen ins Sprechen gekommen und er hat mir erzählt, dass er für die Stadt Heidelberg arbeitet und er hat mir das so erklärt, so eine Rolle hat, die man so als Chief Digital Officer beschreiben könnte. Vielleicht erzählst du uns einfach mal unseren Zuhörern, was machst du da genau?
Ja, also man kann es tatsächlich nicht nur als bezeichnen, sondern ich bin tatsächlich der Chief Digital Officer und ich bin zuständig für die Digitalisierungsstrategie der Stadt, koordiniere aber auch die entsprechenden Aktivitäten. Also wir sind sehr stark auch im Projektmanagement tätig, begleiten, wie gesagt, nicht nur die Strategie, sondern setzen sie auch gleich um. Und wir sind erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, Projekte vor allem in Richtung Bürgerschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zu machen. Alles, was so die verwaltungsinterne Digitalisierung betrifft oder Change-Prozesse betrifft, da sind wir auch involviert, aber Hauptaugenmerk liegt, wie gesagt, auf Smart City in Richtung Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Das ist so der Hauptfokus.
Was ich sehr spannend finde heute in der Runde, das hatten wir gerade ja in der Vorbereitung besprochen, ist, dass uns drei auch was unterscheidet. Also ich würde mal schätzen, wir sind vom Alter her recht ähnlich, aber was uns beruflich komplett unterscheidet, ist, dass du ja, Philipp, bei einem Government Institution, würde ich das nennen, ne? Also bei einer Regierungsbehörde der Stadt Heidelberg bist du angestellt. Der Andreas ist ja mit seinem Unternehmen Unternehmer, klar. Und ich bin Angestellter in der Industrie. Aber gleichzeitig teilen wir drei ein ähnliches Schicksal. Denn sowohl mein Unternehmen als auch Andreas Kunden als auch die Stadt Heidelberg oder auch andere Städte, Philipp, sind ja momentan wahrscheinlich in einer großen Umbruchphase. Nämlich in einer Phase, die Wissenschaftler auch die nächste industrielle Revolution nennen. Digitalisierung. Und was ich sehr, sehr spannend finde und gerne mit euch beiden heute diskutieren würde, ist, wie schwer ist es oder welche Herausforderungen gibt es, wenn man von einem alten, erfolgreichen Bestandssystem in ein neues kommen will? Weil wenn ich jetzt das Beispiel nehme, Dubai, oder ich nehme das Beispiel, in Saudi-Arabien gibt es ja mehrere Städte, unter anderem The Line, ne, die ja eine Greenfield-Installation ist, also auf der Grünwiese. Da ist es ja dann leicht, mit der neuesten Technologie anzufangen. Die Frage an dich, die ich als erstes gerne stellen würde und danach gerne auch Andi übernehmen. Wie schwer ist es, bestehende Strukturen, die ja nicht unerfolgreich sind, zu ändern, wenn die Leute gar keine Not sehen, irgendwas zu verbessern?
Vielleicht bevor du antwortest, möchte ich erstmal klarstellen, vom Alter her, Chassé, bist du ja wesentlich älter als wir wahrscheinlich, ja. Mindestens mal ein halbes Jahr.
Okay. Insofern. Also jetzt müssen wir die Geburtsjahre offenlegen. Also ich bin geboren im März 80.
Ja, ich bin viel, viel später im Dezember 80 geboren. Insofern.
Und ja, du bist natürlich eine andere Generation dadurch. Schon, jetzt.
Genau.
September 82. Also wir liegen wirklich nah beieinander.
Ja. Okay, also Philipp ist ein Baby im Vergleich zu uns.
Genau. Das weiß ich nicht. Aber der ist ja auch als Chief Digital Officer, muss der ja auch näher an der Technologie dran sein. Und das sind die jüngeren Generationen ja in der Regel. Das ist eine ziemlich komplexe Frage, die du stellst. Also darf ich nochmal eine Frage vorher stellen erstmal. Wie bist du denn überhaupt da hingekommen nach Heidelberg in diese Rolle? Das würde mich immer interessieren, dass da überhaupt, ist das eine ausgeschriebene Stelle gewesen? Oder?
Das ist tatsächlich eine ausgeschriebene Stelle gewesen und ich komme eigentlich aus der Wissenschaft. Ja. Ich war davor lange an der Uni Heidelberg, 5 Jahre, bei den Arbeits- und Organisationspsychologen und habe mich damit beschäftigt, wie Digitalisierung eigentlich Einfluss auf die Arbeitswelt hat. Schlagwort New Work, Arbeitswelt 4.0, kennt ihr alles. Aber vor allem mit einem Augenmerk auch auf Gesundheit. Ne? Was macht das eigentlich mit den Menschen? Wie verhält sich der Mensch in der Arbeitswelt 4.0 und was macht Digitalisierung eigentlich mit uns? Das waren so die Hauptthemen und ihr wisst ja, dass leider an der Universität die unbefristeten Stellen rar gesät sind und deswegen habe ich gedacht, ich brauche irgendwas Sichereres und dann bin ich über diese Stelle gestolpert und habe mich gleich beworben und wurde auch gleich genommen und bin auch momentan sehr glücklich, weil wir doch relativ frei sind in dem, was wir tun. Wir können jetzt nicht so wie in Dubai auf der grünen Wiese alles entwickeln, ne? Aber wir haben doch so unsere Freiheiten, die vielleicht andere nicht haben. Das ist sehr schön und macht sehr viel Spaß.
Und jetzt ist die Stadt Heidelberg jetzt auch nicht Neukölln, sprich ihr habt ein bisschen Geld wahrscheinlich im Budget dann auch zur Verfügung gestellt bekommen. Aber du hast eben schon erwähnt, du bist eher für das in Richtung Bürgerschaft dann da. Also weil Chief Digital Officer ja nicht zuletzt immer mal die Tendenz haben, erstmal intern alles auf Vordermann zu bringen. Und das ist es ein bisschen, habe ich gehört. Aber eigentlich wollt ihr dem Kunden, dem Bürger helfen dabei. Vielleicht kannst du da nochmal das ausführen. Und dann möchte ich zurückkommen auf, Chassé, deine Frage. Kannst du es nochmal beschreiben?
Ja, also du hast es eigentlich schon richtig beschrieben, ne? Also das, was intern passiert, das ist eigentlich so die Rolle des Chief Information Officers, den wir natürlich auch haben. Und wir sind so ein bisschen dafür da, das auch alles für die Bürgerschaft glatt zu ziehen. Und deswegen haben wir auch eine Metastrategie entwickelt. Das sind unsere digitalen Leitlinien, nennen sich die. Und die sagen, wir wenden Digitalisierung immer nur dann an, wenn tatsächlich ein Mehrwert für die Menschen erkennbar ist. Ja, das ist die einfachste Regel. Das ist unser Dogma. Das ist die erste Leitlinie. Insgesamt haben wir 15. Die werde ich euch jetzt nicht alle aufsagen, aber sie gehen alle so in die Richtung. Ne? Wir haben so Grundsäulen, also digitales Mindset, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Bildung, soziale Teilhabe, Kooperation, Wissenschaft und auch offene Datenkultur. Ne? Und auf diesen Grundpfeilern setzen wir unsere strategischen Überlegungen auf. Aber wie gesagt, immer machen wir nur dann etwas, wenn wir wirklich sicher sind, dass es auch dem Bürger was nützt oder auch der Stadtverwaltung. Und das wiederum dient ja auch indirekt dem Bürger, wenn die Stadtverwaltung gut funktioniert.
Das erinnert mich ein bisschen an so ein amerikanisches Startup-Mindset, weil da ist ja auch das Dogma oder das Motto, welches Problem löse ich eigentlich? Und warum sage ich das? Weil in Deutschland ja traditionell, zumindest nach meiner Wahrnehmung, oft auch diese Technologieverliebtheit da ist und man die Technologie einführt, weil man sie cool findet, weil sie neu ist, ohne zu überlegen, was die eigentlich für einen Impact hat.
Ja, also ganz wichtig, Technologie darf kein Selbstzweck sein. Wir müssen auch immer eine Technologiefolgenabschätzung machen. Das ist ein bisschen kompliziertes Wort, aber wenn wir zum Beispiel KI einsetzen, müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, was bedeutet das dann vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger, wenn die vielleicht weniger Möglichkeiten haben, ins Bürgeramt zu kommen und was bedeutet das auch für unsere Angestellten. Ne? Viele haben nämlich tatsächlich auch Angst, wenn solche Technologie eingesetzt wird. Ist der Arbeitsplatz morgen noch sicher oder mache ich morgen genau dasselbe, was ich gestern gemacht habe? Das sind lauter so Ängste, die man natürlich auflösen muss. Kann man natürlich nicht ganz auflösen, aber wir sind dran und versuchen das.
Ja, darf ich da direkt ankoppeln, weil das finde ich ja die spannende Geschichte, wo wir... Also erstmal mit dem Thema Technologieverliebtheit oder Produkte zu entwickeln, die man lieb hat, ist ja nicht nur Technologie, fairerweise alles, was du entwickelst. Da kannst du dich rein verlieben und dann musst du schauen, ob es wirklich einen Kunde dafür gibt oder am besten andersrum. Erstmal schaust, was ist der Kundenbedarf und dann entwickelst du. Aber also auch meine Firma ist da nicht ganz außen vor. Wir haben ein paar Dinge entwickelt, von denen wir dachten, super coole Sache, will halt keiner haben. Ne? Aber das lernt man dann auch on the way und das kann man sich nicht lange leisten. Aber dieses Thema Angst beziehungsweise Sorge von Technologie, das ist ja vielleicht auch kulturell ein deutsches Thema, dass du sagst, naja, das Werte ist gut und der Change ist eher unsicher und weiß ich nicht. Und gerade bei dem Thema KI haben wir doch einige Vorbehalte. Und dann stelle ich mir zumindest vor, in der Stadtverwaltung ist das vielleicht, also gefühlt noch mal heftiger als im Unternehmen. Das ist jetzt meine These irgendwo. Aber wie nimmst du das wahr? Und du hast schon gesagt, das ist manchmal so.
Ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau so. Ich habe immer gesagt, das ist mein Gefühl. Und wenn ich mit Leuten aus dem Unternehmen spreche, geben die mir immer recht, dass wir in Deutschland eine sehr konservative Businesskultur haben. Ja, also die deutsche Kultur war immer so ein bisschen auf Effizienz ausgerichtet. Und das ist die Verwaltung auch. Ja, wir wollen immer effizienter werden, haben aber weniger den Fokus auf Effektivität. Und das ist schade, weil das ist natürlich, effektiv zu sein, bedeutet auch mutig zu sein, ne? Dass du einfach mal was machst und ausprobierst. Du butterst da viel Energie rein, vielleicht auch mal ein bisschen Geld. Aber wenn es scheitert, dann musst du damit auch klarkommen. Aber in der Verwaltung ist immer so, ja, wir können Prozesse angucken, aber wir wollen sie erstmal effizienter machen, ohne zu gucken, ist der Prozess überhaupt sinnvoll? Ja? Und könnte man den Prozess nicht mal zerschlagen? Das erfordert Mut, ne? Und das erzeugt auch Reaktanz in der Belegschaft. Aber da sind wir relativ schlecht, das muss man sagen. Und das ist natürlich vor allem in der Verwaltung auch so gewachsen. Die Verwaltung war immer für die Bürgerinnen und Bürger ein Fels in der Brandung. Die hat immer alles gleich gemacht. Die funktioniert nach klaren Regeln. Und es war auch gewollt, ne? Weil, wie gesagt, wir haben klare Regeln gebraucht, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir merken ja, die Halbwertszeit des Wissens, wisst ihr alle, die vergeht immer schneller und wir brauchen jetzt neue Konzepte und wir müssen uns auch dem Wandel anpassen. Und da haben wir dieses große Spannungsfeld, was ihr in den Unternehmen kennt, was in der Verwaltung nochmal meiner Meinung nach viel schwerer wiegt. Ja.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Jetzt können wir vielleicht den Schwenk machen doch zu meiner Frage, weil, weißt du, die Veränderung willst ja nicht der Veränderung willen machen, sondern es gibt ja heute in der Instant-Zeit, ne, wo du auf den Knopf drückst und dann ist in ein paar Minuten das Essen da oder du drückst bei Amazon auf den Knopf und morgen ist im Zweifel irgendwas da, was du halt bestellt hast. Da scheint mir die ein oder andere Verwaltung aus der Zeit gefallen zu sein. Ich habe letztes Jahr mit einem Freund gesprochen, der mir erzählt hat, er hätte ein Auto geleast. Andi, dir hatte ich das, glaube ich, erzählt. Und das Auto stand irgendwie 1,5 Monate auf dem Hof, weil die Zulassungsstelle gefühlt im Urlaub war. Also die haben gemeint, wir haben hier ein paar Ausfälle, ein paar Leute sind im Urlaub. Also die Zulassung dauert 2 Monate. Und wir sprechen von Frankfurt. Und dann dachte ich mir, okay, wow, krass, ja. Und dann hast du natürlich so Dinge wie, also das habe ich selbst erlebt, du willst einen neuen Pass beantragen. Dieser Prozess, den Pass zu beantragen, ich meine, also bitte, ja, ich habe doch einen alten Pass und die Daten müssen ja digital eigentlich vorliegen. Wieso kann ich nicht ein aktuelles Bild irgendwo hinschicken, Postident-Verfahren oder sonst irgendwas und dann läuft das quasi vollautomatisiert online? Nee, ich muss auftauchen, ich muss dann Bargeld bezahlen, ich kann nicht mal mit Karte zahlen. Und das zu Öffnungszeiten, wo ich mir denke, also jemand wie ich kann da nicht hin. Also ich muss ja selber hin dafür. Meine Frau kann es ja nicht machen oder irgendwer anders. Und da denke ich mir dann, also wir sind da in bestimmten Verwaltungsprozessen irgendwie aus der Zeit gefallen. Und mein Eindruck ist, dass hier dann auch vielleicht kulturell so das Mindset da ist, lieber nicht irgendwie zu groß Wirbel verursachen, sondern so eine Evolution, statt mal wirklich einen Prozess neu zu denken. Also Revolution. Und meine Erklärung dafür wäre, dass keiner irgendwie Lust hat, ein Risiko einzugehen, am Ende, wenn es scheitert, dann irgendwo hingestellt zu werden und kritisiert zu werden. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Kann ich bestätigen. Die Verwaltung funktioniert nach klaren, definierten Regeln. Und wenn man die nicht einhält, ne, dann gibt's meistens einen auf den Deckel. Und das gilt auch für Mitarbeiter. Deswegen ist da die Fehlerkultur nochmal eine andere. Aber ich muss dir auch sagen, es liegt hauptsächlich tatsächlich an unserem System hier in Deutschland. Wir haben ja den Bund, der im Vergleich zu anderen Ländern relativ schwach ist. Ja, dann haben wir die Länder, die relativ stark sind. Und dann haben wir die Kommunen. Und oft ist es so, dass der Bund irgendwas vorgibt, gibt es weiter an die Länder, die setzen das ganz anders um und geben es weiter an die Kommunen, also jetzt an uns, die Stadt Heidelberg. Und in diesem Dreiergespann geht so viel verloren und zu kompliziert, weil es, wie gesagt, über Gesetzesgrenzen hinweg nochmal anders interpretiert wird und anders gehandhabt wird. Deswegen würde ich sagen, der Grund, warum das so ist, ist hauptsächlich wirklich der Föderalismus.
Ja, also eine Geschichte kann ich auch dazu erzählen, dass da in der Zeit, in der Ukraine-Krise gerade losging, und wir hatten dann eine Flüchtlingsfamilie auch aufgenommen und wollten uns um die kümmern. Und dann irgendwann war meine Frau so frustriert, weil es um Anmeldung ging und Arbeitsagentur und sowas. Dann hieß es im Radio und im Fernsehen, ja, wird alles ganz stark vereinfacht. Und gefühlt haben wir 23.000 Mal das gleiche Formular ausgefüllt für die Leute. Bis dann meine Frau, du kennst sie ja schon, hat dann einen Brandbrief geschickt an Bürgermeister, Landrat, ich glaube, der Söder war auch drauf und noch ein paar andere, weil ich die ganzen E-Mail-Adressen aufgrund meines alten Jobs ja hatte. Also ging diese E-Mail relativ breit in die Politik. Was ist dann passiert? Es ist in der Tat eine Reaktion gekommen, aber das war dann eine, wenn ich so sagen darf, eine Save My Ass, E-Mail zurück oder Response. Sie hat gesagt, ja, wir tun alles, was wir können vom Landrat, glaube ich. Und sie möge doch bitte aufhören, den großen Verteiler hier zu machen. Aber geändert hat sich nichts daran. Also deswegen diese Strukturen, allein schon, dass man so viele Leute draufnehmen musste, weil man gar nicht identifizieren konnte, wo kommt denn das Thema eigentlich her oder warum klappt das nicht, war ja schon bezeichnend. Jetzt möchte ich aber fragen, weil du diese Struktur angesprochen hast, gibt es denn keine, ich nehme es mal als Großunternehmen, Deutschland Großunternehmen. Ja, du hast dann verschiedene Branchen oder du hast verschiedene Segmente, das sind die Bundesländer und dann hast du vielleicht deine Werke, das sind die Städte. Ja, und dann gibt es doch irgendwo eine Gesamtdigitalstrategie, an der man sich dranhängen kann. Oder nicht?
Oder nicht. Also die Bundesregierung hat eine Digitalstrategie, die hat auch eine Datenstrategie, die haben auch eine KI-Strategie. Die gibt sie aus und die Länder können sich daran orientieren, machen sie aber meistens nicht, sondern die Länder haben nochmal ihre eigenen Digitalstrategien und oft auch ihre eigenen KI-Strategien und Datenstrategien. Und dann ist es so, dass tatsächlich Städte wieder ihre eigenen Strategien haben dürfen. Es ist nicht vorgegeben, ne? Und die Erklärung ist wirklich ganz einfach. Zu viel Köche verderben den Brei. Das ist einfach so. Die Prozesse sind zu komplex. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt oder wenn du, Andreas, dein Unternehmen anmelden möchtest, ja, ein Gewerbe angemeldet, das kriegst du in einem Online-Prozess innerhalb von 20 Minuten hin. Das ist kein Problem. Aber wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst, ja, eine GmbH machen willst, dann brauchst du die IHK, dann brauchst du das Finanzamt. Und schon sind wir wieder in dieser zu viel Köche verderbenden Brei-Systematik. Und das ist, wie gesagt, auf Bundesebene und in Digitalisierungsprozessen leider immer zu beobachten, weil wenn du jetzt zum Beispiel auf die Stadt Heidelberg-Seite gehst und der ja deinen Pass neu generieren möchtest, so dann ist das ein Bundesprozess. Aber wenn du deinen Hund anmeldest, nicht unbedingt, ne? Und dein Auto auch nicht. Das ist dann wieder, ne? Also ihr seht, es ist wirklich sehr komplex. Und das Lustige ist, dass viele Unternehmen ja auch sagen, naja, da müssen wir mal aufräumen, ne? Das können wir ja ganz einfach machen. Da gehen wir mal rein und machen die Prozesse besser, ja? Und da haben sich schon ganz viele Unternehmen die Zähne ausgebissen, weil sie gemerkt haben, hoppla, ja, das ist ja tatsächlich wirklich komplex, was da läuft, einfach durch diese Struktur.
Heißt es, man müsste, wenn man die Struktur jetzt verändern will, dann auch Gesetze ändern?
Definitiv. Ich sage nochmal, da müsste man wieder mutig sein. Ja, da müsste die Regierung tatsächlich, die Bundesregierung mal ran.
Meine These ist ja, an die Prozesse ranzugehen, wie du richtig sagst, bringt erstmal nichts, weil da wieder Menschen dahinter stehen. An die Strukturen auch erstmal nicht, weil wieder Menschen dahinter stehen. Und warum änderst du die Menschen nicht? Weil du da, und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen biased aufgrund meiner Firma, weil du letztendlich ja nicht an die Ängste, Sorgen und Nöte rangehst. Warum ändern die denn nichts? Ja? Warum ist denn ein Politiker in dem Falle nicht mutig genug? Oder warum kann man da nicht einen Neuanfang machen oder mal einen Schlussstrich ziehen oder alles mal grüne Wiese planen? Da steckt ja was dahinter. Ja? Und deswegen denke ich, solange man sich da nicht mit beschäftigt, mit warum passiert das eigentlich nicht? Wie kann man den Menschen dahin bringen, dass sie dieses dann auch verstehen und sich vielleicht ein wenig mehr aus dem Fenster lehnen und dafür auch eine Unterstützung bekommen, wirst du wahrscheinlich recht wenig auf dem großen Ebene ändern. Aber spannend finde ich ja, auf der kleinen Ebene, also verhältnismäßig jetzt Stadt Heidelberg, kannst du ja was verändern. Ne? Insofern versuchst du ja so eine gewisse Bottom-up-Kultur da zu schaffen mit dem, was ihr macht. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was ausholen, wie ihr generell vorgeht. Du hast schon was beschrieben. Aber wie ist die Resonanz bei der Bürgerschaft denn? Was kommt denn an letztendlich?
Also die Bürgerschaft, bei der kommt oftmals nicht so viel an, weil die viele Sachen gar nicht merken. Ja, es ist auch so in der Stadt, es ist wahnsinnig interessant, wie viele Leute immer für eine Sache sind und wie viele dagegen sind. Weil genauso viele, wie dafür sind, sind auch wieder genauso viele dagegen. Ne? Wenn du zum Beispiel, das haben wir vor 2 Jahren eingeführt, als eine der ersten Städte, das Bürgeramt virtuell nennt sich das, ja. Und das bedeutet, du kannst einen Verwaltungsprozess von A bis Z digital abbilden. Ja, das ist dann, es ist keine Rocket Science. Es wäre jetzt so, du würdest, Andreas, zum Beispiel dir einen Termin machen, weil du ein Führungszeugnis brauchst, weil du ehrenamtlich tätig bist in einem Verein. Dann kriegst du von uns online einen Termin zugewiesen, dann kriegst du einen Link, dann wirst du zu einem Sachbearbeiter verwiesen, dann kannst du deinen Personalausweis identifizieren durch die Kamera, dann wirst du durch den Prozess geleitet, kannst per PayPal bezahlen und eine Woche später hast du dein Führungszeugnis im Briefkasten. Ja? Also das funktioniert auch und das ist super. Das wird sehr gut angenommen, vor allem natürlich von den Jüngeren, von Studierenden. Die können sich so auch ummelden. Passiert bei Studierenden ganz oft, ne? Die ziehen um in die andere WG, müssen sich ummelden. Das können sie schnell vom PC aus machen. Aber wir haben natürlich auch noch ältere Bürgerinnen und Bürger, die sagen, nee, das ist mir nicht geheuer, ich möchte aufs Amt gehen. Und deswegen ist die Strategie auch immer zweigleisig, ne? Wir müssen immer auch noch vor Ort sein und wir müssen noch diese alten Strukturen vorhalten, weil es einfach auch gewollt wird von der Bürgerschaft.
Ja, da kribbelt so ein bisschen, aber schon sehr du.
Ja, also ich glaube, da sieht man den Unterschied zwischen Ländern, die auch vielleicht eine andere demografische Struktur haben. Also in Deutschland hast du jetzt halt immer noch die bekannte Babyboomer-Generation mit der höchsten Anzahl der Menschen. Wenn du, also ich höre jetzt raus, das ist für mich auch neu, Philipp. Wenn du jetzt Schlag auf Schlag alles digitalisieren würdest, dann würdest du wahrscheinlich voll viel Chaos anrichten, weil viele Menschen dann nicht mehr zurechtkämen. Andererseits frage ich mich, wenn wir das jetzt ändern wollten, also auch Gesetze ändern wollten, ist das etwas, was eigentlich realistisch ist? Ich würde nämlich zwei Thesen in den Raum stellen. Das eine ist, da gibt's ja diesen Gedanken, jeder Versuch, Bürokratie abzubauen, führt am Ende zu noch mehr Bürokratie. Das ist ja etwas, das hat der Precht gesagt und dahinter steckt auch ein Gesetz. Ich glaube, das ist Moore's Law. Also da gibt's, das muss ich gleich nochmal raussuchen. Und der zweite Gedanke ist, für viele Leute ist das System, was wir heute haben, ja ein funktionierendes System. The sense of urgency, dass man irgendwas ändern will, das hat ja auch nicht jeder. Also das sind ja jetzt unsere Probleme, die wir beschreiben. Das geht nicht einfach und so weiter. Aber andere gehen vielleicht auch gerne aufs Amt und sagen, hey, ich krieg da genau, was ich brauche und kann da noch ein Pläuschen halten.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Also ich glaube, dass in vielen Bereichen Dringlichkeit einfach noch nicht gesehen wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mittlerweile die Stimmung in Deutschland schon kippt und man merkt, wir müssen was verändern. Und ich glaube auch, diesen Need brauchen wir. Also uns geht's, glaube ich, noch zu gut insgesamt in Deutschland. Aber da sind wir schon auf der Kippe ein bisschen. Und wir merken es jetzt, ne? Also vor allem auch, wenn die Automobilindustrie jetzt weiter schwächelt, das wird uns auf jeden Fall hart treffen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht uns noch zu gut, wie du sagst. Ne? Oder dieses scheinbar zumindest. Scheinbar geht es uns noch zu gut. Wir können uns darauf ausruhen. Es läuft doch irgendwie. Und da bin ich schon der Meinung, es braucht, also dieses Thema Burning Platform und Burning Ambition, Josep, hatten wir mal drüber gesprochen. Ich glaube, diese Burning Ambition ist halt noch nicht da, dass man das sieht, zumindest in einem Großteil. Oder es ist eine Sorge davor, dass ich mit dieser Burning Ambition, also einem tollen Zielbild, einem Teil, jetzt in dem Falle der Bevölkerung, vor den Kopf stoße, die dann sagt, oh, was ist denn da los? Ja. Ich halte es trotzdem für notwendig, also meine persönliche Meinung ist, dass es einschneidende Entscheidungen geben muss, damit sich daran was verändert. Und das mögen viele Leute wahrscheinlich nicht mögen, ja, oder mögen einige nicht mögen, ob das generationenabhängig ist oder nicht. Aber wenn ich so ein Gesetz wie in Lettland, Estland oder wo auch immer einführe, sage, hey, ich darf nicht zweimal die gleichen Daten abfragen als Staat, wenn ich die schon abgefragt habe, dann darf das nicht nochmal passieren, dann ist das für einige Leute natürlich extrem krass. Ja, dann passiert das nur noch digital. Und die werden sauer sein. Aber wie lange wird das sein? Und wenn ich dann die Augen verschließe und dann nur sauer bin, ja, dann ist das halt so. Aber das ist natürlich politisch leicht gesagt, wenn ich gewählt werde, wenn das immer noch so ein großer Bestandteil ist an Wählern, dann habe ich damit natürlich ein Problem. Und trotzdem, da denke ich mir, liebe Politik oder liebe Entscheider, egal wo, ob auf dem Amt, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, bitte mal über den eigenen Schatten springen, weil wenn man da gemeinsame Sache macht bei so ein paar Themen, dann geht's auch wieder vorwärts. Ja, und dann kann ich auch nicht einen verteufeln und sagen, dass ja, die haben das entschieden, aber diesen Zusammenhalt, da über den Schatten zu springen, den gibt es, glaube ich, noch nicht.
Ich glaube, dass der Philipp vorhin was gesagt hat, also dass diese Stimmung jetzt kippt, das habe ich irgendwie auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis in den letzten Monaten oft gehört, dass zum Beispiel Unternehmer sich beklagen über diese unglaubliche Flut von Papierkram und Regularien, die man irgendwie erfüllen muss. Das heißt, du hast vielleicht 20-30% deiner Produktivität daran verloren, in Anführungszeichen. Und wenn man dann noch parallel sieht, also ich habe mal eine Zeit lang in Singapur gearbeitet, Philipp, wie einfach es dort ist, einfach die Arbeitserlaubnis abzuholen. Ja, das ist ein 15-minütiger Slot, den du bekommst in deiner Behörde. Ich meine, das ist fast maschinell, ja, wie du da reingehst und dann gelotst wirst, aber die machen on the spot ein Bild von dir und dann kriegst du diesen Ausweis ausgedruckt in die Hand. Also du siehst ja, was möglich ist anderswo und diesen Maßstab legst du ja dann bewusst oder unbewusst auch an unseren Prozessen an. Und irgendwie finde ich schon, dass da jetzt dieser Need da ist, dass wir Dinge neu denken. Und der in Verruf geratene Elon Musk hat mal was Interessantes gesagt, nämlich normalerweise passieren diese über Regularien sind ein Ergebnis von Wohlstand über viele Jahre. Und Deutschland war ja über viele Jahre in der ganzen Welt ein Vorzeigeland, ne? Und dann sagt er, das wird aber dann wieder auf Null gesetzt durch Kriege. Also wenn du im Krieg bist, dann fängst du ja wieder bei Null an. Und Gott sei Dank haben wir das nicht. Deutschland ist immer noch, hast du ja gesagt, noch ganz gut dabei. Aber wir müssen jetzt eigentlich aus der guten Situation, in der wir sind, trotzdem eine Art Not kreieren, indem wir sagen, diese Dinge, wenn wir die nicht ändern, dann werden die uns unseren Wohlstand aber kosten. Und das würde mich sehr interessieren, wie machst du das? Also wenn du jetzt als, ich sag jetzt mal, junger Typ da bei der Stadt Heidelberg für das Thema dann zuständig bist und du begegnest jetzt tagtäglich Leuten, die jetzt Änderungen eigentlich nicht so toll finden. Wie gehst du damit um? Also was musst du da machen?
Ja, es ist wie immer Kommunikation. Ja, aber ich glaube, das Problem liegt noch mal ein bisschen tiefer, weil diesen Wohlstand, den haben wir ja auch an unsere Kinder weitergegeben. Und die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmarkt strömt, die ist sehr wohlbehütet aufgewachsen. Und die haben einfach nicht diesen, sie sehen einfach nicht den Need, tatsächlich etwas zu ändern. Ne? Die haben ihre Hobbys, die sind zufrieden. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht schon wieder die Gen-Z-Diskussion anreißen, aber so ein bisschen muss ich doch drauf eingehen. Ne? Und mit solchen Leuten kannst du nicht unbedingt diese krassen Change-Prozesse durchlaufen, weil sie einfach nicht die Notwendigkeit sehen. Ne? Sie sehen Arbeit als notwendiges Übel oft, ja, und sagen, okay, 9 to 5, dann lasse ich den Bleistift fallen und dann gehe ich nach Hause und in den Fußballverein oder was auch immer. Ja. Um Gottes Willen sind es nicht alle, ja, aber man merkt schon, dass da viele einfach auch so ein bisschen satt sind. Und ich muss leider auch sagen, dass wir in der Verwaltung auch nicht die beste Bezahlstruktur haben. Also der Tarifvertrag öffentlicher Dienst, der gibt nicht so viel her, ne, wie die Wirtschaft, muss man auch mal sagen. Auch da ist es schwierig, wirklich die Leute zu akquirieren. Und das, was ihr auch habt, Fachkräftemangel, das haben wir nochmal in einem erheblichen Maße mehr, eben weil wir diese Bezahlstrukturen nicht haben. Und das sind krasse Zahlen. Wir haben, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren gehen ein Drittel der Belegschaft im öffentlichen Dienst in Rente. Und dann haben wir nämlich genau das, was ihr vorhin angesprochen habt. Na, dann haben wir den Need. Wir können gar nicht anders. Dann müssen wir die Prozesse verschlanken. Wir müssen digitalisieren, weil sonst schaffen wir es gar nicht. Das ist gar keine Frage, weil diese Prozesse, die ihr alle auch angesprochen habt und angemahnt habt, die Bürokratie als Ganzes, na, die macht natürlich auch bei uns genauso viel Arbeit wie eben auch bei den Unternehmen oder bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sie nutzen müssen. Ich glaube, das wird kommen und es wird auch relativ heftig und relativ zeitnah und relativ schnell kommen.
Ich finde es ja faszinierend, dass diese demografische Veränderung ist ja sowas von absehbar gewesen und immer noch. Und es hat sich so lange wenig getan. Ich kenne es ja aus meinen eigenen Firmenbesuchen, nenne ich jetzt mal, und auch Teilhabe, dass du siehst die Projektion und du steckst trotzdem den Kopf in den Sand und sagst, naja, ist ja noch nicht so. Ich spüre es noch nicht. Und auf einmal, jetzt langsam, merkst du es als Unternehmen. Ja, da merkst du, dass du auf einmal nicht mehr die Leute bekommst oder dass da wirklich Arbeit liegen bleibt. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer mal wieder merke ich jetzt, kriege ich eine Antwort mit, ja, wir können ja später antworten, weil die Leute nicht da sind. Ja, oder ich konnte keinen einstellen, ich suche seit x Monaten jemanden. Ja. Wir laufen sehenden Auges in ein Problem hinein, das wir eigentlich hätten früher fixen müssen. Und das Gleiche passiert auch mit Digitalisierung, ja, oder mit Fortschritt, mit Wandel generell. Wir sehen es doch eigentlich alle. Und trotzdem stecken wir den Kopf in den Sand. Und das erschließt sich mir, also psychologisch kann ich es mittlerweile erfassen, warum, aber so rein ja, vom Naturell her finde ich es extrem schwierig, damit umzugehen, ja, dass wir sagen, na, noch nicht. Ne, ja.
Ich auch. Ich habe damit auch meine Probleme, vor allem, weil wir haben schon damals im Studium, das war ja jetzt schon ein paar Jährchen her, ne, da war schon stand schon fest, dass der demografische Wandel kommt und dass wir Arbeitskräftemangel haben werden. Und ich verstehe es immer noch nicht, dass man da noch nicht die notwendigen Schritte getan hat.
Ja, man nützt auch nichts, können wir zumindest was, das tun, was wir in unserer Macht steht, tun.
Ne? Nee, absolut. Und ich würde jetzt gerne noch mal im Lösungsraum verbleiben, wenn wir auf der Zielgeraden sind, weil ich glaube, wir haben vorhin mit der auf dem Kopf stehenden Pyramide, ja, Babyboomer sind in der Überzahl, eine Situation in Deutschland, wo viele Leute auch zu Recht, ja, nachdem sie 30, 40 Jahre gearbeitet haben, dann sagen, ey, hier, also ich heb meine Hände hoch, ich werde jetzt nicht nochmal alles auf links drehen, sondern ich segle das Schiff jetzt heim. Ich verstehe dieses Mindset, aber gleichzeitig müssen wir als andere Generation versuchen, Mehrheiten zu finden, mit denen wir quasi möglichst friedlich in die nächste Phase irgendwie eintreten. Und Also was mir immer hilft, ist, wenn ich jetzt etwas neu machen will, was eigentlich läuft, dass ich dann, so wie das ja der Kotter auch beschreibt, ja, der Change-Prophet, creating a sense of urgency, also zu erklären, warum müssen wir denn was tun? Weil es geht ja jetzt nicht darum, den Leuten das Leben zu vermiesen, sondern es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein. Es geht darum, Dinge für die Bürger, für die Mitarbeiter, für die Unternehmen zu vereinfachen, damit wir nicht, ich sag mal, dumme Tätigkeiten machen müssen oder unnötig auf Dinge warten müssen oder Sachen manuell machen, die man eigentlich längst digital machen könnte. Also ich habe letztens irgendwie auch gesehen, ich habe irgendwen angerufen, ich weiß gar nicht mehr, war auch irgendeine Behörde, und die haben mir gesagt, die einzige Möglichkeit der Kommunikation wäre Fax. Habe ich gesagt, wer hat denn heute noch ein Fax? Und dann hat sie mir irgendeine Webseite genannt, wo ich mein Dokument hochladen und als Fax schicken kann. Habe ich gesagt, ey Leute, warum habt ihr keine effing E-Mail-Adresse? Was ist denn los mit euch? Ja? Und die hat das verteidigt. Hat da gemeint, nee, das ist unsere Technologie. Also jedenfalls, abschließend von meiner Seite. Also meine Erfahrung ist, creating sense of urgency ist wichtig. Und dann haben wir am Anfang, glaube ich, auch gesagt, hinter jeder Veränderung stecken drei Sachen. Menschen, Prozesse und Technologie. Und da darf man keine dieser Sachen aus dem Fokus lassen. Alle drei Sachen sind notwendig.
Ja, ich hake vielleicht mal ein. Also ich finde, was du gesagt hast, sehr wichtig, ganz am Anfang deiner Ausführung, nämlich wir sollten mal den Problemraum verlassen und in den Lösungsraum übergehen. Weil das ist etwas, was mir an Deutschland allgemein sehr übel aufstößt, dass die ganze Zeit gemeckert wird, ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Unternehmen ein bisschen anders ist, aber zumindest wir kriegen ja auch viel Energie von der Bürgerschaft. Wir haben die Energie auch in der Verwaltung und es wird einfach viel gemeckert. Ich würde für mich persönlich damit so umgehen, dass ich für meinen Teil, ich habe ja auch ein kleines Team und das Team ist auch wieder verbunden mit ganz vielen anderen hier in der Stadt, dass ich für meinen Teil versuche, mit Positivität einfach ein bisschen dagegen zu treten, weil diese Negativität, die macht mich im Alltag echt fertig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, würde mich mal interessieren, ob das bei euch in der Organisation oder im Unternehmen auch zu merken ist, aber so die Stimmung allgemein im Land ist einfach schlecht. Natürlich gibt es auch Gründe dafür und die sehe ich auch, ja. Aber insgesamt sind wir in Deutschland immer sehr gut gewesen, darin Probleme zu beschreiben. Aber ich finde, wir sollten uns mehr um die positiven Seiten auch im Land kümmern und auch um die Lösung. Und das versuche ich im kleinen Kreis zu machen, um so hoffentlich auch ein bisschen auszustrahlen. Ich meine, viel mehr kann man auch erstmal nicht machen. Aber mein Plädoyer ist mehr Positivität in jedem Bereich, nicht nur im Arbeitsbereich, sondern im gesamten Leben. Ich versuche das für mich selbst umzusetzen. Es ist auch nicht immer leicht, das gebe ich zu, wenn alle anderen drumherum auch ein bisschen miesepetrig eingestellt sind. Aber das wäre so meine Strategie, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, damit könnte man schon im Kleinen ganz viel erreichen.
Vielleicht pragmatische Idee dabei oder was ich zumindest mal versucht habe in Teams oder in Bereichen, die ich geleitet habe, wo auch diese Nörglerei massiv war und auch wahrscheinlich noch ist, die mich als jemanden, der auch mal Dampf ablassen muss, aber dann lösungsorientiert ist. Aber was da geholfen hat, ist wirklich das zu kanalisieren. Also wirklich zu sagen, jetzt kommen wir mal zusammen, jetzt kotzen wir mal alle ab. Ja, nehmen wir mal eine Stunde und wir kotzen nur ab. Ja, und jeder darf mal reinhauen und das wird nicht aufgezeichnet und im Zweifel gehe ich auch selber raus, damit ihr einfach mal und schreibt das gerne auf und schimpft und wie auch immer. Ja, macht das, lasst den Dampf mal ab. Und das mal eine Stunde machen. Und dann kamst du wieder und nach 20 Minuten kamen die Leute zu dir und sagen, wir sind fertig. Die sind halt fertig. Habe ich eine Stunde gegeben. Ihr bleibt jetzt gefälligst da drin und macht weiter. Nee. Und dann war auf einmal Ruhe im Karton. Und wir konnten, nicht mit allen, paar sind dann gegangen, okay. Aber die da geblieben sind, die sagten, okay, danke, die Luft ist geklärt. Jetzt können wir weitermachen. Du musst den Dingen schon einen Kanal geben, weil das kriegst du ja nicht von heute auf morgen weg. Aber wenn du dann zeigst, hey, okay, es geht auch anders und wir können lösungsorientiert arbeiten. Und dann ganz wichtig für mich, die simple Botschaft. Auch wenn die Themen nicht simpel sind. Wir verkomplizieren ja manchmal die Dinge so sehr, dass ich den Lösungsweg oder die Lösung, die kapiere ich halt gar nicht mehr, ja, weil ich habe das, die Probleme kann ich einfach beschreiben. Der ist schuld, die ist schuld, dass der Prozess ist schuld. Ja, irgendwer muss ja irgendwie schuld sein, dass was nicht läuft. Und die Lösung heißt dann, ja, es gibt da 15 Ebenen, die ich angehen muss. Ja, ist nichts, ja. Wir müssen es schaffen, einfache Worte zu finden für die Lösungen oder zumindest den nächsten Schritt so einfach zu beschreiben, dass der gangbar ist. Das ist so mein Wort zum Freitag jetzt, wo ich denke, Appell, Positivität nehme ich vollkommen auf, aber gibt der Nörgelerei einen Kanal und versuche versuche, einfache Botschaften zu streuen, weil das scheint derzeit denn die Notwendigkeit zu sein. Weil wir sehen, jeder, der einfache, manchmal populistische, einfache Botschaften sendet, scheint Gehör zu bekommen, egal wie dämlich diese manchmal sein mögen. Also lass uns da versuchen, nicht dämliche, sondern schlaue, simple Lösungswege, Lösungskommunikation zu finden.
Andreas, das muss ich mir unbedingt merken. Also wenn ich merke, dass die Nörglerei zunimmt, dass ich den Leuten einfach proaktiv diesen Raum mal gebe. Aber ich würde, Philipp, auf deine Frage reagieren. Also ich bin ja nur in der Industrie gewesen. Ich hatte nur einen ganz kurzen Ausflug in der akademischen Welt, aber bin jetzt seit 20 Jahren in der IT-Beratung, Softwarebranche unterwegs. Und ich kann dich beruhigen, die Nörglerei gibt es bei uns auch. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist, ich versuche die Leute zu motivieren, Folgendes zu tun. Ich sage immer, zwei Dinge. Das eine ist, hier gibt es die besten Leute, um Probleme zu beschreiben, um zu erklären, warum etwas nicht geht, welche Risiken es gibt und warum früher das nie geklappt hat, dieser Ansatz. Ich bin immer auf der Suche nach dem oder der, die einfach die Hand heben und sagen, ich nehme das mit und ich probiere es mal aus. Man kann versuchen, eine Umgebung zu schaffen, in der es okay ist, auch mal einen Fehler zu machen und zu sagen, ich bin gescheitert, aber dann weiß man, welchen Weg man vielleicht nicht gehen muss. Und die andere Reaktion ist, das ist ein Zitat von Richard David Precht, der sagt, Optimisten und Pessimisten irren sich gleich häufig, aber Optimisten haben das bessere Leben. Und das ist meine Philosophie.
Wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort ist und wir wissen, dass der Chassé vom Richard David Precht gesponsert wird. Nein, das ist natürlich falsch.
Ich kenne die meisten Wörter von dem.
Aber es bietet sich gut an. Philipp, letzte Wort geht an dich. Was möchtest du noch uns, unseren Hörern, Hörerinnen zuhören?
Mein letztes Wort war ja eigentlich schon die Positivität. Und mit dem, was ihr gesagt habt, kann ich auch zu 100% mitgehen. Also ich finde, wir haben schöne Schlussworte gefunden. Ich habe nichts mehr beizusteuern, außer zu sagen, dass mir sehr viel Freude bereitet hat. Und auch das mit dem, was du gesagt hast, Andreas, ist ein guter Punkt mit dem geplanten Auskotzen. Da muss man nur aufpassen, dass es da nicht zur Negativspirale wird. Und so ein bisschen selbstständig wird. Aber nee, es ist auf jeden Fall gut und du hast vollkommen recht, man muss diesen Raum auch geben, weil du merkst, die Leute brauchen das auch. Das muss irgendwann mal raus, ja. Aber man muss Grenzen setzen, glaube ich. Und dann wieder mit Positivität gegensteuern.
Absolut. Man kann es halt timeboxen und danach dann sagen, jetzt verlassen wir den Problemraum und gehen mal zum Lösungsraum über. Und das nehme ich auch auf jeden Fall mit, Andreas. Danke dafür. Und Philipp, ich danke dir für deine Zeit. Und für die spannenden Einblicke auch in deinen Beruf. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute dabei, die Stadt Heidelberg zu digitalisieren.
Und so, jetzt unter uns Basketballern. What time is it?
Game time. Also.
Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Genau, macht's gut, Leute.
Euch auch.
Ciao, ciao.
Macht's gut.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints.tc.